Ja, also Heuchelheim ist ja immer ein Schritt voraus, ne? Ich glaube, es ist die erste Gemeinde, die ich so erlebe, wo jeder Prediger am Sonntagmorgen in einem anderen Licht erscheint. Ja, man kann das so, sagen wir mal, anpassen ans Alter und an die Kleidung, die er gerade so anhat. Das kann man dann nochmal so richtig herausarbeiten mit dem Licht. Bin gespannt, wie es wird. Ja, Predigttext für heute Morgen, 1. Korinther 2, die Verse 1 bis 10. Es ist der vorgeschlagene Predigttext für diesen Sonntag. Kein so ganz leichter Text für eine Predigt. Und ich kann nur einzelne Bausteine herausgreifen. Aber wagen wir es an diesen Text. 1. Korinther 2, 1 bis 10. Auch ich, liebe Brüder, als ich zu euch kam, kam ich nicht mit hohen Worten und hoher Weisheit, euch das Geheimnis Gottes zu verkündigen. Denn ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wovon wir aber reden, das ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Nicht eine Weisheit dieser Welt, auch nicht der Herrscher dieser Welt, die vergehen, sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat. Denn wenn sie die erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht: Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herzen gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. Der Reformator Johannes Calvin hat zu diesem Text einmal gesagt: Ein Mensch mit seinem ganzen Scharfsinn ist unfähig, die Geheimnisse Gottes zu verstehen, so wie ein Esel ungeeignet ist für die Musik. Ich könnte mir denken, dass er in Korinth Predigtverbot erhalten hätte. Das hätten die Korinther nicht so einfach auf sich sitzen lassen. Ein Mensch mit seinem ganzen Scharfsinn ist unfähig, die Geheimnisse Gottes zu verstehen, so wie ein Esel ungeeignet ist für die Musik. Was steckt hinter diesen Worten, die ich uns gerade gelesen habe? Was steckt hinter diesem Brief, den der Apostel Paulus an die Christen in Korinth geschrieben hat? Wenn man diesen Abschnitt so auf sich wirken lässt, und wenn ich Sie jetzt fragen würde, was haben Sie denn behalten von meiner Predigtlesung? Da steht nicht hier der Text. Dann wird wahrscheinlich relativ wenig zurückkommen, weil es ein sehr gefüllter Text ist. Wenn Sie diesen Abschnitt nehmen und ihn wirklich in Ruhe durchgehen, dann können Sie da ein Monatsprogramm mitfüllen. Diese Begriffe, die uns hier begegnen, menschliche Weisheit, Geheimnis Gottes, Weisheit bei den Vollkommenen, Jesus Christus, der Gekreuzigte, Tiefen der Gottheit. Dieser Text hier, dieser Abschnitt im 1. Korinther 2 ist ja angefüllt mit Worten und Begriffen, wo wir alle merken, da müsste man sich jetzt wirklich Zeit nehmen und mal in aller Ruhe nachschauen, wovon redet der Apostel Paulus da. Damit wir heute Morgen hier jetzt nicht irgendeine Trockenübung veranstalten, müssen wir uns, so denke ich, zunächst einmal einhören in das Gespräch zwischen Paulus und der Gemeinde. Korinth war ja eine faszinierend lebendige Gemeinde. Wenn man Schlagworte unserer Zeit suchen würde, dann müsste man sagen, es war eine charismatisch-ökumenisch-multikulturelle Gemeinde. Sie war das Ergebnis einer Gemeindegründungsarbeit des Apostels Paulus. Paulus hat ja immer wieder auf seine Art und Weise, die für ihn typisch war, evangelisiert und so auch damals in der Hafenstadt Korinth. Er hat zunächst einmal angeknüpft in der Predigt, in der Synagoge, in der er gepredigt hat. Und dann kann man nachlesen, durch die Verkündigung dort in der Synagoge sind Menschen zum Glauben gekommen, werden Christen. Aber dann gibt es relativ schnell Ärger mit den Juden, mit den Verantwortlichen dort. Was macht Paulus, auch typisch für ihn? Paulus siedelt um ins Nachbarhaus der Synagoge und evangelisiert dort weiter. Und dort erreicht er viele Menschen, die eben nicht zu den Juden gehören, sondern er erreicht die Heiden. Sie bekehren sich, sie werden Christen. Und dann kann man nachlesen, wie sich diese Gemeinde entwickelt hat. Es gibt Führerpersönlichkeiten in dieser Gemeinde, wirklich begabte Lehrer, die in der Lage sind, die Gemeinde weiterzuführen. Ein Name, der immer wieder auftaucht, ist der Apollos. Und es entstehen auch zwischen dieser Gemeinde in Korinth und den neu entstehenden Gemeinden drumherum Kontakte. Die Christen in der Gemeinde, so kann man dann nachlesen, haben viele Gaben. Da wird sehr viel aufgeführt. Im Korintherbrief kann man das ja nachlesen. Lehrgabe, Heilungsgaben, die Gabe der Zungenrede, die Gabe der Hilfeleistung, die Gabe der Leitung. Wenn man also hineinschaut in das, was damals in dieser Gemeinde in Korinth geworden ist, entstanden ist, dann muss man sagen, es ist eigentlich fantastisch. Da könnte man einen Lob- und Dankgottesdienst nach dem anderen halten. Es war wirklich eine reiche Gemeinde mit viel Bewegung, wo Gott sehr viel geschenkt hat. Korinth, eine faszinierend lebendige Gemeinde. Aber dann lesen wir in den beiden Korintherbriefen, die wir ja haben im Neuen Testament, dass da so etwas wie ein Bruch passiert, ein Knick. Plötzlich steht nicht mehr die Dankbarkeit im Mittelpunkt. Der Dank für Gottes Handeln, der Dank für die anderen in der Gemeinde, der Dank für den Reichtum, den Gott geschenkt hat und auch der Dank für den Dienst des Paulus als Gemeindegründer und Lehrer verschwindet. Nein, das Klima in der Gemeinde kippt um. Gelebt wird plötzlich Egoismus, Hochmut in Reinkultur. Bis heute nennen wir das, was wir dann in den Briefen entdecken, korinthische Zustände. Also Zustände, die man wirklich keiner Gemeinde wünscht. Und genau an dieser Stelle setzt die Seelsorge des Paulus an. Paulus geht also hin und greift die Schlagworte auf, die in der Gemeinde propagiert werden. Er korrigiert ihr Leben, indem ihr ihr Denken korrigiert. Für Paulus sind Lehre und Seelsorge nicht voneinander zu trennen. Und ich möchte versuchen, heute Morgen jetzt an drei Punkten das einmal stellvertretend deutlich zu machen. Das erste: Glaube, so schreibt Paulus den Christen hier, ist nicht das Produkt menschlicher Weisheit, nicht das Ergebnis menschlichen Nachdenkens, sondern das Ergebnis des Handelns Gottes. In Vers 4 und 5 lesen wir: Und mein Wort und meine Predigt geschah nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Es ist interessant, mitten in dieser schwierigen Gemeindesituation geht der Apostel Paulus hin und sagt, lasst uns noch mal zurückschauen, zurückschauen in die Anfänge. Was ist da damals passiert? Auf welchem Weg ist Gemeinde entstanden? Wie seid ihr zum Glauben gekommen? Paulus erinnert sie an die Anfänge. Und er macht ihnen sehr deutlich, ich habe euch nicht überredet. Er versucht, das deutlich zu machen, zu unterstreichen. Ich habe doch nicht so lange auf euch eingeredet, bis ihr keine Argumente mehr gegen den Glauben hattet. Es war nicht meine menschliche Überzeugungskraft, die dazu geführt hat, dass ihr Christen geworden seid. Und ich habe euch auch nicht tiefere menschliche Einsichten vermittelt. Es ist ganz interessant, wie der Apostel Paulus ganz bestimmte Dinge einfach abwehrt und sagt, lasst uns noch mal genau hinschauen, was ist denn damals passiert? Durch meinen Dienst sind euch nicht menschliche Weisheiten vermittelt worden, sondern, Paulus sagt, euch ist Glaube geschenkt worden. Gott hat durch das Wort der Predigt und durch seinen Geist Glauben geschenkt. Und an dieser Stelle knüpft er jetzt an und unterstreicht den Christen in dieser Gemeinde, die es plötzlich so schwer hatten miteinander, mit überzeugenden menschlichen Worten kann unser Leben letztlich nicht verändert werden. Die Kraft zur Lebenserneuerung und zur Lebensveränderung liegt einzig und allein im Wort Gottes. Und wir haben die Verheißung, dass der Geist Gottes dieses Wort zur Kraftquelle werden lässt. Die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, so sagt es Paulus hier den Christen. Und nur so kann auch das Leben der Gemeinde wieder neu werden. Durch das Handeln Gottes, der mit seinem Wort und durch seinen Geist die Kraft gibt, den gemeindezerstörenden Egoismus zu überwinden. Und darum die erste Frage, die erste Konsequenz auch für uns heute, auf welche Karte setzen wir? Worauf setzen wir, wenn es an irgendeiner Stelle plötzlich dann doch mal zu Spannungen kommt? Wie versuchen wir, Nöte und Schwierigkeiten zu überwinden, die da sind? Worauf setzen wir unser Vertrauen, wenn es darum geht, Menschen zu versöhnen? Der Apostel Paulus sagt hier den Christen in Korinth, es geht durch Gottes Wort und durch seinen Geist. Und darum die Rückerinnerung. Gott schenkt nicht nur Glauben durch Wort und Geist, also er führt nicht nur in den Glauben hinein durch sein Wort und durch seinen Geist, sondern er erhält auch unseren Glauben durch sein Wort und durch seinen Geist. Und dieses Wort und dieser Geist helfen uns auch, den Weg des Glaubens miteinander zu gehen. Und dann nimmt er einen zweiten Gedanken auf. Das Geheimnis Gottes ist gelüftet. Für den Christenverfolger Saulus hat sich vor Damaskus das Leben und auch sein Denken total verändert. Immer wieder bekennt der Apostel Paulus in sehr unterschiedlichen Formulierungen, ich denke neu, darum rede und lebe ich auch anders. Ich denke neu. Darum rede und lebe ich auch anders. Im zweiten Korintherbrief kann er das in die Worte packen, mein Denken wurde gefangen genommen in den Gehorsam Christi. Der Apostel Paulus sagt den Christen dort in Korinth, die Lebensveränderung, das, was mein Leben in eine neue Richtung gebracht hat, ist, dass dieser lebendige Gott Besitz ergriffen hat von meinem Denken, dass er mich in eine ganz neue Richtung ausrichtet. In der Begegnung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn ist für den Apostel Paulus das Geheimnis Gottes gelüftet worden. Er schreibt es ja hier in unserem Abschnitt: Die Mächtigen und die Mächte dieser Welt vergreifen sich an diesem Christus. Sie vergreifen sich an diesem Herrn der Herrlichkeit, um Gott das Konzept zu verderben. Aber Paulus sagt, in Wahrheit müssen sie seinen Plan ausführen. Und darum bedeutet für Paulus das Kreuz Jesu nicht, dass Gott gescheitert ist, sondern er sagt hier den Christen noch einmal sehr deutlich: Im Kreuz Jesu erfüllt sich das im Alten Testament bereits bezeugte Leiden Gottes um uns, indem es zum Leiden und Sterben für uns wird. Das Kreuz Christi, Zeichen der Liebe Gottes. Das Leiden Gottes um uns wird zum Leiden und Sterben für uns. Der Originalton, den wir dann im 2. Korintherbrief finden: Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Paulus sagt, an der Stelle entdecken wir den Herzschlag Gottes. Das ist das Geheimnis, dass Gott einen Weg gefunden hat, damit wir versöhnt mit ihm leben können. Und darum müssen wir an unserer Schuld nicht mehr verzweifeln. Wir dürfen leben, weil er für unsere Schuld gestorben ist. Und darum hat Sünde und Schuld auch die Macht verloren, eine Gemeinde auseinanderzubringen und zu spalten, weil wir in Christus als Versöhnte miteinander leben können. Der gekreuzigte Christus, so sagt Paulus hier, ist der auferstandene Herr der Herrlichkeit. Das ist das Evangelium. Der gekreuzigte Christus ist der auferstandene Herr der Herrlichkeit. Und darum schreibt er: Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten. Das hat also nichts mit Starrsinn zu tun, nichts mit Rechthaberei, nichts mit Fundamentalismus. Nein, für den Apostel Paulus ist das eine Frage der Liebe, weil hier geht es um die Mitte des Evangeliums. Paulus hält daran fest: Ich hielt es für richtig, unter euch nichts zu wissen, als allein Jesus Christus, den Gekreuzigten, weil an der Stelle wir der Liebe Gottes begegnen. Paulus wusste damals auch schon, als er diesen Brief an die Korinther schrieb, dass das ein ganz, ganz schwieriges Thema ist. Dass der Sohn Gottes als Verfluchter, als Verurteilter am Kreuz endet, das ist, das wusste auch Paulus damals, in kein System zu bringen. Wer wird einen Gott und Herrn annehmen und einer Botschaft glauben, die in dieser Form eigentlich jegliches menschliche Denken überfordert? Und wo man nur sagen kann, wer denkt sich denn so etwas aus? Der Apostel Paulus wusste, was er schrieb. Und er hat ja auch diese Erfahrung in seinem eigenen Leben immer wieder gemacht. Sehr schön wird das ja immer wieder beschrieben in den Erfahrungen, die er gemacht hat, als er in Athen war und dort das Evangelium verkündigte. Die Leute haben ja lange zugehört, kann man nachlesen in der Apostelgeschichte. Aber als er dann auf die Auferstehung, also auf das Sterben und die Auferstehung des Christus zu sprechen kommt, da beginnen sie zu spotten und sagen: Na ja, das ist dann im Grunde genommen eine Nummer zu viel. Das ist wirklich nicht normal. Paulus hat erlebt, dass Menschen diese Botschaft ablehnen, weil sie sagen: Wie kann man denn an so etwas glauben? ein Gott, der in diese Welt hineinkommt und stirbt. Wie kann man nur das als Mitte des Evangeliums verkündigen? Aber Paulus hat auch erlebt, das kann man auch dort nachlesen in der Apostelgeschichte, dass etliche Christen wurden. Und wenn wir hineinschauen in unseren Alltag heute, dann merken wir, auch das kennen wir. Wir erleben Ablehnung. Wir erleben Menschen, die uns vielleicht zuhören, aber dann früher oder später uns zu verstehen geben, dass sie darüber jetzt wirklich nicht weiter nachdenken wollen. Und wir erleben auch, Gott sei Dank, dass Menschen immer wieder erfasst werden von diesem Evangelium, Christen werden und sich darüber freuen, dass sie im Namen Gottes nun in dieser Welt leben können. Weil Gott uns in Kreuz und Auferstehung Jesu alles gibt, hat die Gemeinde nur ein Evangelium, so sagt es Paulus hier den Christen. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und dann noch ein dritter Gedanke, der hier angesprochen ist in diesem Text. Die Weisheit der Vollkommenen. Ich hatte ja am Anfang gesagt, der Apostel Paulus hat sich hier nicht eine Predigt ausgedacht, sondern er argumentiert so, dass er alle Schlagworte, die in der Gemeinde kursierten, aufgreift und versucht, darauf eine Antwort zu geben. Und so auch mit diesem Schlagwort, mit der Weisheit der Vollkommenen. Was war passiert damals in Korinth? Da gab es Menschen in der Gemeinde, die waren durch die Predigt, würden wir heute sagen, nicht mehr ansprechbar oder zu erreichen. Da gab es also Menschen in der Gemeinde, die hatten in ihren eigenen Augen durch die Offenbarung Gottes einen Stand des Glaubens erreicht, der sie in ihrer Selbstwahrnehmung vollkommen sein ließ. Ihnen konnte man im Grunde genommen nichts mehr sagen. Und für sie war Paulus auch einer, der hing nun mal mit der Gründung ihrer Gemeinde zusammen, aber ansonsten hatten sie ihn rechts und links schon längst überholt und Paulus hinter sich gelassen. Diese Korinther, so will ich es mal bezeichnen, sind bis heute leider nicht ausgestorben. Menschen, die unbelehrbar sind und in der Überzeugung leben, dass ihr Leben vor Gott vollkommen in Ordnung ist und dass sie die Dinge richtig sehen und dass es eigentlich niemanden mehr gibt, der ihnen noch etwas sagen könnte. Das kann sehr unterschiedlich laufen, genauso wie das damals in Korinth auch der Fall gewesen ist. Da gibt es die eine Fraktion, die berufen sich auf irgendwelche besonderen geistlichen Erfahrungen, die sie irgendwann einmal in einer Situation gemacht haben und womit dann jegliches Gespräch beendet ist. Ich weiß noch, wie mich mal jemand fragte, Harry, was hältst du denn davon? Der Herr Jesus hat mir das und das gesagt. Und dann habe ich gesagt, naja, dann muss ich ja nichts mehr sagen. Was soll ich denn jetzt mit dem Herrn Jesus diskutieren? Da komme ich dann auch nicht mehr weiter. Nicht wahr, das ist die eine Sorte, dass Menschen sich hinstellen und sagen, sie wissen es und du kannst eigentlich jedes Gespräch sein lassen. Das andere ist die Version des Kochrezeptverfahrens, man nehme. Dann arbeitet man sich von Bibelwort zu Bibelwort vor und hat dann irgendwann ein in sich geschlossenes System, gegen das man dann letztlich auch nicht mehr ankommt. Und dann ist man am Ziel. Dann hat man es. Weisheit der Vollkommenen. Diese Christen, damals in Korinth, die sich zu den Vollkommenen rechneten, nennt Paulus kurze Zeit später in seinem Brief unmündige Kinder. Stellen Sie sich mal das vor. Im Gottesdienst, der Brief von Paulus wird vorgelesen und die, die sagen, wir haben es eigentlich begriffen, die spricht er an mit dem Satz unmündige Kinder. Das gab ein interessantes Gemurmel in der Gemeinde. Weisheit bei den Vollkommenen, so sagt der Apostel Paulus, sieht anders aus. Er beschreibt es so: Im Leben des Christen entsteht durch das Wort Gottes und den Geist Gottes eine Bewegung. Gott ist der, der in unser Leben immer wieder neu hineinspricht. Und dieses Reden Gottes, dieses Wirken des Heiligen Geistes führt dazu, dass unser Glaube sein Fundament erhält, dass die Liebe in unserem Leben stark wird und das Vertrauen in das Wort und die Führung Gottes wächst. Das ist der Weg, den Gott mit uns geht. Vollkommen meint also bei Paulus nicht perfekt. Paulus redet an keiner Stelle von Sündlosigkeit. Paulus macht deutlich, dass der Geist Gottes nicht am Gekreuzigten vorbei oder über ihn hinausführt. Aber er sagt, der Geist Gottes setzt eine Bewegung in Gang in unserem Leben. Unser Glaube ist im Werden. Und Werden meint wirklich Wachstum. Werden meint, dass Gott durch sein Wort und seinen Geist immer wieder neu in unser Leben hineinspricht und wir ihn ein wenig besser begreifen lernen. Dass wir etwas entdecken vom Wesen Gottes, was wir bisher noch nicht erkannt haben. Dass er uns mit seinem Geist hineinführt in ein Vertrauen, weil wir wissen, auch an den Stellen, wo wir ihn nicht verstehen, ist er der Gott, der für uns ist. Also, Weisheit bei den Vollkommenen bedeutet bei dem Apostel Paulus, dass durch das Wort Gottes unser Leben erweitert wird, unser Vertrauen in Gott erweitert wird, unser Glaube Form und Gestalt annimmt. Und so kann jeder Gottesdienst und jede Bibelstunde, jeder Hauskreis, jedes Lesen eines guten geistlichen Buches dazu führen, dass unser Glaube neu Gestalt bekommt. Adolf Schlatter hat in einer Auslegung zu diesem Text einmal formuliert: Darum ist da, wo Gottes Geist wohnt und das menschliche Denken bewegt und durchleuchtet, jene Weisheit da, die Gottes Wege sieht. Schlatter sagt, das ist das Geheimnis, dass mit der Beschäftigung, durch die Beschäftigung mit dem Wort Gottes, uns ein Weg eröffnet wird, ein Weg, indem uns Gott an die Hand nimmt und sagt, das ist mein Weg für dich. Auf diesen Weg des Glaubens möchte Paulus die Gemeinde mitnehmen und sie auf diesem Weg auch herausholen aus Streit und Überheblichkeit und befreien zu einem Leben in Freiheit und Liebe. Und dieser Weg des Glaubens ist für Paulus markiert durch das Wort Gottes. Er wird uns erschlossen durch den Geist Gottes. Und er kann gegangen werden in der Kraft Gottes. Amen.